Ja, vielen Dank, Stefan. Es ist immer noch so, dass vieles von dem, was so im Gottesdienst passiert, ist nicht abgesprochen. Manches von dem, was heute Morgen passiert ist, ja. Aber das, was Stefan erzählt hat, das war mir vorher nicht bekannt. Übrigens, es ist biblisch, wenn jemand, der predigt und lehrt, sitzt, weil das früher auch immer so war, falls ihr denkt, das wäre nicht heilig. Ich rechne damit, dass Gott heute Morgen im Begriff ist, diesen heiligen Moment, den wir schon miterleben konnten, heute Morgen noch weiter zu schaffen. Ihr kennt den König Josia, ne? Oder viele von euch, die lange unterwegs sind mit Gemeinde, mit Sonntagsschule, mit Bibel, die kennen die Geschichte vom König Josia. Unter anderem in den Königbüchern berichtet und einmal auch in 2. Chronik 34 und 35. Und wenn ich 2. Chronik 34 lesen würde, würde das eine Weile dauern, aber einen Teil davon muss ich lesen. Der Josia war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er folgte dem Vorbild seines Ahnherrn David und tat, was dem Herrn gefällt. Er richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen, und in seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, also 16, fing er an, nach dem Herrn, dem Gott seines Ahnherrn David, zu fragen oder zu suchen. Mit 16 fing er an, nach dem Herrn zu suchen. Im 12. Regierungsjahr, also mit 20, begann er in Juda und Jerusalem die Opferstätten, die geweihten Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zu beseitigen. Mit 20. Ich springe ein bisschen weiter, Mitte Vers 5. So reinigte er Juda und Jerusalem von allen diesen Dingen, aber auch in den Städten der Stämme Manasse, Ephraim, Simeon und bis hin nach Naphtali griff er durch und durchsuchte sogar die Häuser. Er suchte vielleicht nach versteckten Bindungen, nach Bollwerken des Teufels. Vers 8, in seinem 18. Regierungsjahr, also mit 26 Jahren, noch während der Reinigung des Landes und des Tempels vom Götzendienst, das lief also schon 6 Jahre, da ging Josia hin, machte sich daran, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Dann schickte er 3 Männer in den Tempel und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zu Vers 11. Und so ließ Josia den Tempel des Herrn, seines Gottes, wiederherstellen, nachdem die früheren Könige von Juda ihn vernachlässigt hatten. Und die Bauleute arbeiteten sehr gewissenhaft. Die Aufsicht über sie führten die Leviten Jahat und Obadja von den Nachkommen Meraris, sowie Sechaja und Meschulam von den Nachkommen Kehats. Andere Leviten, die mit Musikinstrumenten umgehen konnten, gaben damit den Takt für die Arbeit der Lastenträger und aller übrigen Arbeiter. Einzelne Leviten waren auch als Schreiber, Aufseher oder Torwächter eingesetzt. Da wurde gabengemäß gearbeitet. Vers 14, als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht hatten, jetzt kommt's, fand der Priester Hilkia das Buch mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hat verkündigen lassen. Hilkia sagte zu dem Kanzler Schafan, ich habe im Haus des Herrn das Gesetzbuch gefunden, und gab Schafan die Buchrolle. Dieser brachte sie dem König und meldete ihm, wir haben alles ausgeführt, was du befohlen hast. Wir haben das Opfergeld, das sich im Tempelbereich fand, herausgeholt und den dafür verantwortlichen Männern und den Bauleuten übergeben. Und dann berichtete er dem König, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte und las dem König daraus vor. Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Er stellte eine Abordnung zusammen. den Priester Hilkia, Ahikam, der Sohn von Schafan, Achbor, der Sohn von Micha, den Kanzler Schafan und den königlichen Vertrauten Asaja. Und er befahl ihnen, geht hin und fragt den Herrn um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich und alle, die von Israel und Juda übrig geblieben sind, denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren sein Wort nicht beachtet und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht. Hilkia und die anderen Männer, die der König bestimmt hatte, gingen zu der Prophetin Hulda und sagten ihr, weshalb sie gekommen waren. Vers 23. Die Prophetin sagte zu den Abgesandten des Königs, antwortet dem Mann, der euch gesandt hat, so spricht der Herr, der Gott Israels. Alle Verfluchungen, die du aus diesem Buch gehört hast, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Vers 26. Für den König von Juda aber, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu fragen, habe ich folgende Botschaft. Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gesprochen habe. Du hast sie zu Herzen genommen, spricht der Herr, und dich darunter gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Und die Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus. Daraufhin ließ der König alle Ältesten von Juda und von Jerusalem zu sich rufen. Mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalems, den Priestern und Leviten und dem ganzen Volk, den Vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des Herrn. Dort ließ er vor ihnen das ganze Bundesgesetz verlesen, das sich im Tempel gefunden hatte. Und jetzt kommt's. Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund mit dem Herrn. Das ganze Volk musste versprechen, dem Herrn zu gehorchen und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war, sollte genau befolgt werden. Der König forderte alle Anwesenden aus Jerusalem und dem Stammesgebiet Benjamin auf, diesem Bund beizutreten. Die ganze Bevölkerung von Jerusalem verpflichtete sich zum Gehorsam gegenüber dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren. Josia ließ auch in allen übrigen Gebieten Israels die Standbilder der fremden Götter entfernen und hielt alle an, die dort wohnten, allein dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen, solange Josia lebte. Solange hielten sie dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, die Treue. Ich bin eher so der Neutestamentler, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und nicht, dass das Neue Testament wichtiger wäre als das Alte Testament, aber wir haben ja so unsere Vorlieben. Und da ich mal jemand war, Betonung auf war, der Theologie als eine Art Sport oder Wettkampf betrachtet hat, schien mir das Neue Testament einfach mehr Arenen zu bieten, in denen man kämpfen konnte. Da waren mehr Möglichkeiten, sich zu kloppen über falsch und richtig, Wahrheit und Lüge. Nein, ich habe nie so gedacht. Das war jetzt gelogen eigentlich. Ich wollte nur gucken, wie ihr reagiert. Aber mir kam das bei der Predigt so, als ich die vorbereitet habe. Kann es sein, dass du das Neue Testament gerade deshalb so gerne magst, weil du es liebst, dich über Theologie zu streiten? Ein bisschen Wahrheit ist vielleicht dran. Fragen wie, dürfen Frauen predigen? Entrückung, ja oder nein? Und wenn, wann? Kann man sein Heil verlieren? Was muss in der Bibel wörtlich genommen werden? Was müssen wir bildlich verstehen? Frage der Taufe. 1000 andere Fragen, über die man streiten kann. Alles unheimlich spannend für Theologen, für Leute, die gerne lesen, wie ich, die sich viel mit diesen Themen befassen. Und ich dachte lange, darum geht's. Ich habe lange gedacht, es geht darum, rauszufinden, was ist wahr, was ist falsch oder richtig. Ich will das nicht mehr. Nicht mehr so. Das ist mir heute nicht mehr ganz so wichtig, auch wenn ich das Forschen in der Schrift, das Betreiben von Theologie immer noch sehr spannend finde. Aber ich habe verstanden, dass Theologie, so wichtig wie sie ist, ganz, ganz häufig zu einem Nebenkriegsschauplatz wird, den uns der Diabolus dahinlegt und uns dahin lockt, um uns vom Wesentlichen abzuhalten, nämlich Menschen zu Jesus zu lieben. Eine enge, ganz intensive Gemeinschaft mit Jesus und miteinander zu leben. Eine Gemeinschaft, die von Heiligkeit und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Die Bibel wurde nicht geschrieben, damit wir uns darüber streiten. Das Alte Testament, das hat im Gegensatz zum Neuen Testament viele Momente bereit oder hält Momente bereit, in denen, das ist meine Empfindung, heilige Momente beschrieben werden. Das kann das Alte Testament wunderbar, so richtig heilige Momente beschreiben, so wie das, was bei Josia passiert ist. Gottesbegegnungen, Momente, in denen Gottes Leute in sich gehen, ihre Sündhaftigkeit erkennen, ihre Grenzen erkennen und damit auch ihre absolute Abhängigkeit vom Schöpfer und von seiner Gnade. Das hat König Josia gezeigt. Und die Folge war dann immer ein Stopp, war immer ein Richtungswechsel, war Buße und war dann ein Neuanfang. Und Stefan hat das schön illustriert. Wir haben als Älteste uns gefragt, ob so ein heiliger Moment heute dran ist. Und mich hat das total umgetrieben. Ich habe heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Bin mal so ganz offen. Weil das Ganze mit mir arbeitet. Und ihr wisst, ich bin ein offenes Buch. Und ich habe mich und frage mich schon lange, was ist dran für uns? Wir fragen uns das. Und ein heiliger Moment, in dem wir uns feierlich und vielleicht auch symbolisch von allem Ballast lösen, der uns vielleicht belastet. Ballast, der uns ruhig auch persönlich betrifft gerade, Dinge, die uns schmerzen, die da sind, aber auch der Ballast der Vergangenheit, den du ja geschildert hast und das nicht tun konntest, ohne dass dich das angegriffen hat, weil das einfach immer noch wehtut. Es wird nicht möglich sein, alles, was in der einen oder anderen Form zerbrochen ist, in der Vergangenheit, in der lang zurückliegenden oder in der jüngeren Vergangenheit, es wird nicht möglich sein, alles zu heilen. Das kann man nicht produzieren, das kann man auch nicht erzwingen, aber man kann ganz persönlich und wir können als Gemeinde gemeinsam alles das beim Herrn lassen, wenn wir wollen. Wir können es ihm abgeben, wir können ihn bitten, das ans Kreuz zu heften oder wir können ihn bitten, das an der tiefsten Stelle im Meer zu versenken. Und natürlich sind die erlebten Jahre und Jahrzehnte, das habe ich Freitag vor einer Woche im Hauskreis so gemerkt, wir haben unterschiedlich viel gemeinsame Zeit in dieser Gemeinde erlebt. Ne? Da sind Leute dabei, 60 Jahre, Leute dabei, über 70, 80 Jahre Gemeinde erlebt. Und das sind Jahrzehnte von Gemeindevergangenheit. Und manche von euch sind heute frisch dabei und denken sich, was geht denn hier ab? Leonardo, tut mir leid, dass du das so miterleben musst, aber was passiert hier gerade? Gerade auch für euch, die ihr die Gemeinde nicht kennt, seht mir das nach oder seht uns das nach, dass heute ein Tag ist, der für uns ein heiliger Moment ist. Wenn man sich kennenlernt und Sympathie füreinander empfindet, dann weiß man ja vorher nicht alles übereinander. Man lernt sich kennen und wer neu in die Gemeinde kommt, der kommt erstmal ohne Vorbelastung. Der kommt rein, lernt uns kennen und wir sind ja auch echt sympathisch. Ne? Wir sind ja echt ein netter Haufe. Da haben wir überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und ja, wir alle bringen unsere Vergangenheit mit, unsere persönliche Vergangenheit, aber wir bringen auch unsere Gemeindevergangenheit mit. Und in dieser Vergangenheit gibt es Dinge, die Sünde sind. Sünde heißt Zielverfehlung. Wir haben an der einen oder anderen Stelle in dieser Vergangenheit das Ziel verfehlt, das Gott mit uns hatte. Und das gehört bereinigt. Wenn Menschen sich kennenlernen, braucht es Zeit, um zu verstehen, was uns zu dem gemacht hat, wer wir heute sind. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir haben unsere Geschichte und die hat uns geprägt, inklusive aller Lichtseiten. Und ich finde das gut, dass du die auch betont hast. Und inklusive aller Schattenseiten. Und mein Wunsch ist, mach mit. Hilf uns, wieder positive Geschichte zu schreiben mit dieser Gemeinde. Und jeder, der da ist, ist eingeladen. Ob wir ihn kennen oder nicht, jeder ist eingeladen. Und das Wunder von Gemeinde ist ja, dass ihre Glieder, die alle ihre persönliche Geschichte mitbringen, aufgerufen sind und vor allen Dingen auch in der Lage sind, gemeinsam dieses Projekt, zu dem Jesus uns berufen hat, zu tun. Jesus zu folgen. Das geht. Das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal mit Konflikten verbunden. Aber das ist möglich. Hier können viele Menschen in einem Raum sitzen, die es normalerweise nicht miteinander aushalten würden, weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und das die Blutgruppe ist, die uns verbindet. Das macht das möglich. Die Bibel wurde nicht geschrieben, damit wir uns streiten. Die Bibel wurde geschrieben, damit wir Gnade verstehen, Vergebung erleben und Vergebung gewähren. Und mit unserer teils schwierigen Vergangenheit können viele sich identifizieren, weil das auch immer wieder ein Thema ist, was mal war damals und so weiter. Und jeder mag die Zeiten unterschiedlich empfunden haben. Für den einen waren sie mehr oder weniger belastend. Egal. Aber wir haben Wunden davon getragen, so wie Stefan das gesagt hat, aber auch Segnungen erlebt. Und wahrscheinlich waren wir mal auf der Seite derer, die verwundet wurden. Und wahrscheinlich waren wir auch mal auf der Seite derer, die anderen Wunden zugefügt haben. Normalerweise ist das so. Und ich habe ganz persönlich schon lange, nicht erst in den letzten Wochen, den Eindruck, seitdem ich den Dienst hier in der Gemeinde tue, dass irgendwo irgendetwas ist, das ein Stück weit uns blockiert. Ich kann das nicht greifen, bin ich ganz ehrlich. Ich kann das auch nicht beweisen. Das ist etwas, das ich empfinde und ich vermute, dass es mit der Vergangenheit zu tun hat, die du gerade vom Tisch gewischt hast. Ich weiß es aber nicht. Und gleichzeitig spüren wir als Älteste, als Gemeindeleitung auch ganz dolle, dass wir in der Gegenwart eine Phase erleben, die Grundlage für etwas ganz, ganz Neues sein kann. Etwas, das der Herr gebrauchen möchte, um uns persönlich, ganz persönlich erstmal, aber auch um uns als Gemeinde und als Gemeinschaft aufzubauen, zu gebrauchen, zu heiligen, zu beleben. Und deshalb sind wir überzeugt auch, dass dieser Aufbruchprozess kein Menschenwerk ist, sondern dass der Geist Gottes immer noch aktiv ist in diesem Ruderprozess, den wir abgeschlossen haben, weil wir am anderen Ufer angekommen sind mit der Vision und der Mission. Aber der Heilige Geist will auch weiter Anteil haben an dem, was vor uns liegt, und er will ganz neu aufbauen mit uns gemeinsam das, was vielleicht da unten liegt, diese Klötze. Und ja, die Bibel wurde geschrieben, damit wir aufbauen, einander, Gemeinde, Reich Gottes bauen, dass wir Wiederherstellung erleben. Das ist das, was wir uns wünschen. Und die Tage, die Johannes Müller hier war im Oktober, die Tage der Couchgespräche, die haben ganz viele von euch als motivierend empfunden. Ganz viele haben empfunden, da bricht was auf, und uns geht das genauso. Wir empfinden, dass sich da die Chance bietet, seit diesen Tagen ganz besonders für Neuanfang. für den Weiterbau von Gemeinde. Und es ist schön, und deshalb machen wir diesen Tag auch, es ist schön, dass in den letzten beiden Jahren Leute von euch dazugekommen sind, die mit der Gemeinde gar nicht groß in Verbindung standen, aber die jetzt da sind und die mitmachen und die sich einbringen, die Gemeinde mitgestalten. Und nochmal die Einladung an jeden, der da ist. Mach mit. Bau mit. Gemeinde positiv zu gestalten und Geschichte positiv zu schreiben. Warum habe ich 2. Chronik 34 gelesen? Das liegt daran, dass ein langjähriger Freund von mir und der Leiter der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, der Stefan Holthaus, in einem Freundesbrief der FTA über diesen Text geschrieben hat. Und er schrieb da drin, dass die Zeit damals geprägt war von einer Gottvergessenheit, dass Götzendienst das Leben bestimmte. Und das ist etwas, das auf unsere Gesellschaft zutrifft. Gottvergessenheit, Götzendienst in verschiedenen Formen. Und das haben wir auch vor 40 Jahren schon gesagt. Aber man merkt, dass wir in einer Zeit leben, in dem das immer schlimmer wird, immer weniger Menschen ein Interesse haben an Gott. Zur Zeit von König Josia hat niemand die Bibel vermisst. Ich habe ja in der letzten Woche euch mal eingeladen, bringt mal eure Bibeln mit. Und der ein oder andere hat das vielleicht heute auch getan. Und dann findet Josia bzw. finden seine Leute beim Aufräumen des Tempels, finden sie die Bibel. Diese Schriftrolle mit dem Auszug aus der Tora, den ersten 5 Büchern Mose. Und dann steht hier, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Tatsächlich berührte das Gehörte den Josia als Leiter des Volkes so sehr, dass er weinen musste. Er war ergriffen. Er trommelte alle anderen Leiter des Volkes zusammen und auch sie sollten hören und erleben, was er erlebt hat. Versucht euch das mal vorzustellen, was da passiert ist, mal bildlich, diese Szenen. Da ist ein König, heute vielleicht ein Geschäftsführer einer Riesenfirma, der stellt sich vor seine versammelte Mannschaft, vor seine Belegschaft, macht sich verletzlich, fängt an zu weinen, bricht zusammen. Und warum das alles? Weil ein Schatz gehoben wurde, von dem man eigentlich wusste, dass er existiert, der aber völlig in Vergessenheit geraten war. Die Bibel. Eine Neuentdeckung, die zu einem Neuanfang und zu einem Aufbruch führte. Und damals ist was passiert, von dem ich glaube, dass wir das im Hier und Jetzt auf uns wirken lassen sollen. Nicht, dass wir die Bibel vergessen hätten, glaube ich nicht, aber dieser Punkt, an den wir kommen können, um den Stellenwert auch zu sehen von dem, was Gott in unserer Mitte gerade tut. Und ja, es stimmt, wir sollten dieses heilige Buch nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und ich ermutige euch heute nochmal, ganz bewusst, bringt einfach immer eure Bibel mit. Weil das einerseits, wie ich es hier aufgeschrieben habe, das würdigt die Wichtigkeit dieses Wortes und es würdigt Gott, der das Wort autorisiert hat, der es geschrieben hat. Als Josia die Tora hörte, als er seine Leiter zusammentrommelte und parallel weitermachte mit seiner Reformation des Landes, da haben sie alle gemeinsam feierlichen Bund geschlossen, erneuert, mit Gott. Sie zogen offiziell und feierlichen Schlussstrich unter die Vergangenheit. Sie gingen alle gemeinsam rauf zum Tempel, machten Schluss mit der Gottvergessenheit, machten Schluss mit dem Götzendienst, sie machten reinen Tisch. Sie machten reinen Tisch. Sie wollten, das ist wichtig, sie wollten und sie wagten einen Neuanfang. Und sie wussten, dass der Herr ihn segnen würde. Der Herr würde wieder heil machen, was kaputt gegangen ist, was krank ist. Dann folgte ein Passamahl, sie haben dann ein Passamahl gefeiert im nächsten Kapitel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ausmalen könnt, wie das wohl gewesen sein muss, dieser heilige Moment damals, der die Zukunft dann prägen sollte, der die Vergangenheit heilen sollte und der mit der Vergangenheit und dem, was übel war in der Vergangenheit, abschließen sollte. Die Bibel wurde geschrieben, damit wir heilige Momente erleben, damit wir das begreifen, und das hat Josia begriffen, dass Erneuerung und Neuanfang mit Buße und mit aufrichtiger Umkehr und dem Abschluss der Vergangenheit einhergehen muss. Das ist das, was wir immer sagen, wenn sich ein Mensch bekehrt. Er tut Buße, er kehrt um, er schließt ab mit seinem alten Leben. 2. Korinther 5, Vers 14, Neues ist geworden. Und dabei geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig Ungeistlichkeit unterstellen wollen. Auch nicht, wie Stefan gesagt hat, schon auch klar gemacht hat, es geht auch nicht darum, alles schlecht zu reden, was in der Vergangenheit war. Das wäre dumm, weil die Gemeinde das Beste ist, was mir je passiert ist und mich zum Großteil dessen gemacht hat, der ich heute bin. Nee, es war nicht alles schlecht. Aber sich zu prüfen, sich neu auszurichten, anderen zu vergeben, Bitterkeit abzulegen, Verletzung abzugeben, das sind wichtige Übungen. Und heute ist vielleicht der Tag. Und vielleicht gibt's da Altlasten oder Lasten, die beseitigt werden müssen. Und vielleicht müssen wir abschließen damit, ganz persönlich. Und es gibt nicht immer die Chance auf Versöhnung. Zur Versöhnung gehören immer zwei. Aber wir haben immer die Chance zu vergeben. Das kann man auch alleine und vor Gott. Und vielleicht müssen wir auch ein paar unserer privaten Heiligtümer oder Götzen vernichten, die uns Zeit kosten, die uns Kraft kosten, die uns Zeit und Kraft rauben, die wir einsetzen könnten für den Bau des Reiches Gottes, für den Bau von Gemeinde. Vielleicht müssen wir neu überlegen, wo sind Dinge, die mir wichtiger sind, als Gottes Reich zu bauen. Wir können Jüngerschaft auch nur gemeinsam erleben. Wir leben in einer Zeit, in der Glaube auch sehr individuell geworden ist, aber die Bibel macht klar, Jüngerschaft ist eine verbindliche Geschichte, die man gemeinsam betreibt. Und wir können überall unterwegs sein. Wir können, egal wohin wir gehen, ob dieses oder jenes Event, aber immer dann, wenn wir unterwegs sind, ob christlich oder nicht christlich, dann dürfen wir das und wir dürfen uns auch daran erfreuen. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, wir reflektieren mal, wie viel Zeit und Kraft kostet mich das, die mir an anderer Stelle fehlt. Vielleicht fehlt, um hier in Forthausen Reich Gottes zu bauen. Und ich wünsche mir das, dass wir Jüngerschaft wirklich gemeinsam erleben, in dem Sinne, wie ich das ein paar Mal gesagt habe und immer wieder sagen werde, nah an Jesus zu sein, werden wollen wie Jesus und tun, was Jesus sagt. Lasst uns nicht Christsein im Privatmodus praktizieren. Lasst uns Christsein in Gemeinschaft praktizieren. Holthaus hat geschrieben, dass geistlicher Niedergang heute mit Händen zu greifen ist. Und ich glaube, er hat recht, auch in Kirchen und Freikirchen. Aber das macht sich nicht nur fest an Überalterung und auch nicht nur an Mitgliederzahlen, die schwinden, sondern es macht sich auch daran fest, dass Glaube einfach immer individueller gelebt wird. Und das ist nicht biblisch. Ist es nicht. Sondern gemeinschaftlich Glauben leben. Und Holthaus schreibt auch in diesem Artikelchen, von Buße und Umkehr ist wenig zu spüren. Das eigene Versagen wird nicht gesehen. Manche Kirchen haben sich schon an ihrem Schicksal ergeben. So ist das eben heute. Ja. Und auch da hat er recht. Wir basteln uns ganz, ganz oft unseren eigenen Glauben und unsere eigene Ethik irgendwie zurecht und sagen, Jesus kommt schon klar damit, weil er ist ja gnädig. Aber kirchliche Renovierungsarbeiten, Zitat, sind heute nötig, schreibt Holthaus. Buße über unser Versagen, Abschaffung von allem, was mir wichtiger ist als Gott, hingegebenes Leben nach den Geboten Gottes, liebevolle Evangelisation der Verlorenen. Und wie geht das, schreibt er, indem wir wieder die Schriftrolle finden und lesen, Gottes unfehlbares Wort, dann kann auch Gott uns beleben und erneuern. Denn jede Erweckung fängt im Hause Gottes an. Die Bibel wurde geschrieben, damit wir umkehren zum König und dann seine Jünger sind und Jünger machen. Und ich möchte, und komme dann auch so langsam zum Ende, ich möchte neben dem Wort Gottes nochmal das Herz betonen, über das ich neulich gesprochen habe. Weil dieses Herz letztendlich entscheidet, wie wir mit diesem Wort und wie wir miteinander umgehen. So wichtig wie das Wort Gottes ist, darf nicht mehr passieren, was in der Vergangenheit öfter passiert ist. Das Wort Gottes darf nicht zum Streitpunkt werden über falsch und richtig. Weil der Streit sich meist um Dinge dreht, die man sehr unterschiedlich sehen, über die man unterschiedlich denken kann und auch darf. Gottes Wort muss bewirken, wozu es geschrieben wurde. Dass wir Jesus als König des gegenwärtigen Reiches Gottes sehen, dass wir ihm folgen, dass wir verstehen, dass es darum gilt, dass wir unsere Prioritäten nach ihm richten und dann werden wir unserer Bestimmung gerecht. Und dann wird hier, das ist eine andere Predigt, aber dann wird hier Gemeinde wachsen, nicht weil wir tolle Dinge aus dem Boden stampfen, sondern weil das ganz automatisch passiert. Denn wenn wir Jüngerschaft leben, wird automatisch Gemeinde wachsen. Deshalb das größte Lernfeld von uns, ich schließe mich da ein, die glauben zu wissen und die viel wissen. Das größte Lernfeld ist Demut. Die Demut zu begreifen, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Und damit möchte ich auch abschließen und möchte uns einladen im Sinne der Vision, die werden wir heute Nachmittag nochmal vorstellen, und unserer Mission, unsere Zeit und unser Leben in dem Reich des Königs zu investieren. Das ist nicht mein Reich als Pastor oder unser Reich als Älteste. Geht nicht darum, dass ihr wegen uns in die Verwaltzeit geht oder wegen uns euch für Hauskreise interessiert. Geht um Jesus. Und das ist wichtig zu verstehen. Und wenn der Jesus sagt, dass er uns alles schenkt, was wir brauchen, wenn wir nach seinem Reich trachten, dann sind wir dumm, wenn wir es nicht tun. Gott möge heilen. Das ist die Bedeutung vom Namen Josia. Gott möge heilen. Josia hat Gott beim Wort genommen. Josia hat Gott bewusst gesucht. Josia hat Verantwortung übernommen. Und alles das ist mit Wollen verbunden. Das ist so. Das kommt nicht automatisch. Er war proaktiv. Er hat nicht darauf gewartet, dass andere machen. Er machte. Er hat gehandelt. Und diese Haltung, die hat seinen Charakter geformt und damit auch sein Volk in seiner Regierungszeit und das Leben im Tempel damals. Josia war im AT das, was im Neuen Testament ein Jünger ist. Also, lasst uns bauen. Lasst uns neu anfangen. Lasst uns ganz neu die Hauptsache auch wirklich zur Hauptsache machen. Lasst uns nah bei Jesus sein, werden wollen wie er und tun, was er sagt. Lasst uns aufhören, Steine zu werfen auf andere, sondern lasst uns Steine nehmen und neu bauen. Und weil das ein heiliger Moment ist, möchte ich euch ermutigen, lasst uns gemeinsam einen Leuchtturm bauen. Jeder ist eingeladen. Jetzt. Für mich ist das ein sehr bewegender Moment. Ich baue einfach noch ein bisschen weiter, weil wir noch ein paar haben und einer fehlt noch.
Der nicht nach vorne kommen konnte, für den ich einen Stein dahinlegen darf. Der darf kurz aufzeigen. 2, 3, 4, 5. 5 Steine für euch. Und meiner.
Und die restlichen. Bleib mal hier, bitte.
Ich bin hier vorne.
Nee, noch viel näher zu mir kommen. Weil ich glaube, wir beide beten jetzt mal einfach auch für uns als Gemeinde, für das, was war und für das, was kommt. Vater im Himmel, danke für diesen heiligen Moment. Und danke, dass du weißt, wie viel von der Symbolik auch unser Herz berührt und wie viel das mit uns macht, mit uns ganz persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es jetzt so richtig losgeht, weil ich glaube, dass das in deinem Sinne ist. Wir möchten sehen, dass Menschen zu dir finden. Wir möchten sehen, dass deine Gemeinde gebaut wird, dass wir jünger sind und dass wir jünger machen.
Vater, ich möchte auch danken für diesen Augenblick jetzt. Danke, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen. Danke, dass du mein Herz bewegst. Danke für jedes Herz, das bewegt ist heute Morgen. Und ich bete darum, dass ich die Dinge, die mich belasten aus der vergangenen Zeit, wirklich auch abgeben kann heute und ja, dass du sie wegnimmst. Und das bete ich für uns alle, dass wir einfach Verbitterung loswerden, dass wir Not loswerden, dass wir Belastungen loswerden, die uns von dir trennen. Danke, dass du da bist und dass du mit uns gehen willst und mit uns weitermachen willst, mit uns neu anfangen willst. Danke für deine Liebe, für deine Gnade. Amen.